Heute Morgen möchte ich dich mit Ihnen in einen höchst spannungsgeladenen Moment von einem Mann, der Jeremia geheißen hat. Das ist ein Buch in der Bibel, wo Jeremia genannt wird. Dort erzählt er auch, was er erlebt hat. Und im Kapitel 20 finden wir einen Moment, wo er so ein bisschen Rückblick haltet und mit Gott redet. Übrigens ist Jeremia aufgewachsen in einer Familie, die von Also er hat von klein auf durch seine Eltern Gott kennt, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist mit dem aufgewachsen, mit dem Glauben an Gott. Und jetzt sagt er zu Gott: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich und hast den Kampf gewonnen. Da redet er von dem Zeitpunkt, wo er Entscheidung getroffen hat, sich mit Hut und Haaren Gott zu verschreiben, für Hut und mit, einfach ihm mit allem, was er hat, nachzufolgen. Sagt er: Gott, du hast mich überredet, du hast den Kampf gewonnen. Jawohl. Und jetzt erzählt er, was passiert. Und nun werde ich lächerlich gemacht. Tag aus, Tag ein. Alle verhöhnen mich. Wir wissen aus der Geschichte heraus, bei Jeremia ist es wirklich so gewesen, der hat als einziger von diesen Propheten, die beschrieben sind, in der Bibel keinen Aufbruch erlebt. Alle anderen haben irgendwann, irgendwo gemerkt, dass das, was sie den Leuten sagen, auch hilft und eine Umkehr zur Folge hat. Bei ihm, er ist der erfolgloseste Prophet, sagt man, was er gesagt hat, ist eigentlich, die Leute haben sich einfach nicht verändert. Also, da drückt er etwas von dem aus. Denn so oft ich in deinem Auftrag rede, muss ich Unrecht anprangen. Verbrechen muss ich rufen, Unterdrückung. Und das bringt mir nichts als Spott und Hohn ein. Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Inneren wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Aha, ja, ich hätte noch durchdrücken müssen. Ich hätte eigentlich den ganzen Text aufgeschrieben gehabt, hätte die schön mitlesen können. Jetzt merke ich das erst, natürlich. Soll ich euch noch mal kurz das Ganze lesen lassen? Das habt ihr gelesen, dann kommt der Nächste. Kennst du auch so einen Moment in deinem Leben, wo du eigentlich am liebsten den Glauben an Gott über Bord geworfen hast? Die Freude, die du erlebt hast oder mal gehabt hast, die ist einfach weg gewesen und schon seit längerer Zeit merkst du, es ist innerlich wie eine, staut sich auf, es wird wie Frust. Du hast vielleicht für etwas gebetet schon lange und hast grosse Hoffnungen gehabt. Und dann denkst du, Gott wird da helfen und Gott wird da eingreifen. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Viel schwieriger gekommen, als du gedacht hast. Du bist an den Punkt gekommen, das ist sicher ein Prozess, ein längerer Prozess, aber irgendwann bist du an den Punkt gekommen, wo eigentlich gesagt hast, das macht keinen Sinn. Der Glaube an Gott, der bringt es jetzt in dieser Situation, in der ich bin, nicht. Ich könnte auch ohne Gott leben. Du hast wieder Jeremia geklagt: Ich will nicht mehr. Die Eltern, oder solche, die Eltern sind, die kennen das «Ich will nicht» von den Kindern. Und mit dem ist nicht immer ganz leicht umzugehen. Da ist etwas runtergesagt und du sagst dem Kind: Komm, lies das auf. Lass das Zeug nicht auf dem Boden liegen. Nein, ich will nicht. Da bahnt sich eine Auseinandersetzung an. Wir wissen aber, solche entscheidende Willensäußerungen von Kindern, die haben ja auch ihre guten Seiten, sind Zeichen von einer anwachsenden, selbstbewussten Persönlichkeit. Ein eigener Wille ist da, der es wagt, gegen den Willen von jemand anderem aufzustehen oder Widerstand zu leisten. Wie verändert ist die Situation mit dem kleinen Wörtchen mehr als Zusatz. Ich will nicht mehr. Der Jeremia, der ist an diesem Punkt. Da kann man sagen, da ist der Wille irgendwie gebrochen. Ich will nicht mehr. Er hat sogar gesagt, ich will nicht mehr. Da steckt Resignation drin. Da ist irgend in seinem Leben etwas so verlaufen, dass er einfach genug hat. Jetzt langt es. Ich will nicht mehr, sagt der Jeremia zu Gott. Ja, was will er nicht mehr? Ich will nicht mehr meine Mitmenschen auf dich hinweisen. Ihnen einen Spiegel anheben. Ihnen sagen, was sie falsch machen. Und dass sie verloren sind, so wie sie jetzt leben. Ich will nicht mehr meine Mitmenschen, meine Volksgenossen zur Umkehr bewegen. Ich will nicht mehr ihnen sagen, dass sie doch auf Gott hören und ihm gehorsam sein. Ich will sie nicht mehr zu seinen Geboten hinbewegen. Der Jeremia, das wissen wir, der hat das jahrelang gemacht, ohne jeglichen Erfolg. Höchstens umgekehrt. Man hat ihn wegen dem verleumdet, man hat ihn verflucht, man hat ihn sogar geschlagen, misshandelt, verachtet. Seine Freunde haben sich von ihm abgewendet, haben ihn verlassen. Die haben das nicht ausgehalten, in der Gegenwart von jemandem, wo, ich sage mal, so erfolglos ist. Frage, wo sind eigentlich heute Männer und Frauen, die aufstehen für Gott? Wo sind heute Männer und Frauen, die Menschen zur Umkehr rufen? Wo sind heute Männer und Frauen, die vielleicht an ihrem Arbeitsplatz eine Ethik hochheben? Die vielleicht sagen, ja, ich stille nicht am Arbeitsplatz einfach so. Das ist nicht richtig. Beim Marsch fürs Leben erleben wir das ja immer wieder. Leute, die vielleicht aufstehen und sich einsetzen fürs Ungeborene. Und dort erntet es auch, auf jeden Fall letztes Jahr, sehr viel Hohn und Spott bis hin zu einer Gegendemo. Ich glaube sogar, wir alle kennen etwas von dem. Vielleicht fein, vielleicht ein bisschen versteckt, aber dass wir doch irgendwie so ein bisschen manchmal belächelt werden für unseren Glauben. Und vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwo sagst, ja gut, ich habe mich jetzt einfach ein bisschen zurückgezogen, ich tue jetzt das nicht mehr so offen kommunizieren. Also ein Stück weit so ein bisschen einen heimlichen Glauben leben, ich will einfach nicht mehr so für Gott ins Rampenlicht stehen. Wie der Jeremia es da ausgedrückt hat, ich will jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie, denke ich, also ihr, wo das Wort vielleicht Anfechtung kennt, ich denke, das ist so, das Wort Anfechtung drückt das aus. Da ist wahrscheinlich jedes von uns immer wieder angefochten. Also das meint ja Angriff, ein Stück weit den Punkt zu vernachlässigen und zu sagen, es spielt ja keine Rolle, dass ich anderen Menschen von Gott erzähle. Sie wollen es ja sowieso nicht hören. Also ich weiß nicht recht, ob du das Wort Anfechtung verstehst. Ist ja etwas, wo Leute können verstehen, wo man gesagt hat, ich will Jesus nachfolgen. Und was auch immer passiert, mein ganzes Leben, das setze ich für Jesus ein. Also was ein Looper einen Hattrick oder Hattrick ist, weiss nur der, der eine Ahnung von Fußball hat. Was eine Anfechtung ist, weiss eigentlich nur der, der Jesus Christus nachfolgt. Ich beispielsweise kenne das, wenn ich mich jetzt wie im Moment gerade einsetze für ein Live-Seminar, das am 4. September dann startet. Da setze ich mich wirklich dafür ein und setze mich auch dafür ein, eigentlich, euch will ich das Lied machen. Wenn du irgendeinen Freund hast, lad den zu dem Online-Live-Seminar ein, wenn immer möglich. Oder wenn ich für einen Alpha-Live-Kurs Werbung mache oder auch für ein 24-Stunden-Gebet. Weil meistens dann, wenn so etwas ist, dann passiert irgendwo bei mir oder in unserer Familie, bei meiner Frau oder bei den Kindern irgendetwas, was nicht so wirklich gut ist. Wo nachher mich beschäftigt, wo innerlich weh tut, irgendein Schmerz. Und dann habe ich mir schon ein paar Mal gesagt, wieso machst du eigentlich das? du könntest es viel ruhiger haben. Du solltest gescheiter einfach gar nicht mehr für ein Live-Seminar werben, du solltest nicht mehr für ein Alpha-Live werben, am besten kein 24 Stunden, einfach schön harmlos sein. Das wäre das Allerbeste, weil dann könntest du ganz ruhig leben. Also ist kein Witz, das geht mir wirklich etwa in Gedanken so durch den Kopf. Sie denken, oh nein, schon wieder das 24-Stunden-Gebet ansagen und organisieren mit dem Benni zusammen. Und ich weiss genau, da folgt irgendwie wieder ein Angriff. Soll ich es nächstes Mal wirklich wieder machen? Was ist die Anfechtung bei Jeremia? Jeremia sagt, ich bin von Gott überredet worden. Da war ein Kampf zwischen mir und Gott. Und Gott hat den Kampf gewonnen. Also, er hat wie, sagen wir mal, ein bisschen unfreiwilligen Entschluss gehabt, Gott nachzufolgen. Und das hat er gehabt, in ganz jungen Jahren, als Teenager, ist der Kampf stattgefunden. Wenn man ganz am Anfang von meinem Jeremia-Buch lesen, sagt er dort zu Gott, ich bin doch viel zu jung. Und Gott sagt ihm, doch, nimm es an. Da hat er sich entschieden, nicht mehr sich selber zu hören, sondern von jetzt an soll sein Leben Gott hören. Er hat sich entschieden, ich mache von jetzt an das, was Gott will für mein Leben. Ich frage nicht zuerst mich, das finde ich jetzt gut, sondern ich frage zuerst Gott und frage, was willst du? Und das, was du gut findest, das will ich tun, Gott. Das ist mutig. Und zugleich ist es aber auch eine grossartige Sache. Weil ich weiss auch aus Geschichten von euch oder von Menschen heutzutage, die so einen Entscheid treffen für ein Leben und sagen, Gott, du sollst der Erste sein. Priorität von meinem Leben hast du. Du darfst mein Leben führen. Ich folge dir nach, dass da eine riesen Freude aufkommt im Inneren. Nach so einem bewussten Schritt, wenn man sein Leben Jesus weiht, dann ist man mutig, dann ist man fröhlich, dann kommt man Kraft vom Geist Gottes so richtig zu spüren über und man sagt das so der erste Liebe, so voll Power. Oder? Ich nehme an, ihr werdet das auch ein bisschen kennen. Also du hast mit Mut den Weg mit Jesus gestartet. Aber der Weg mit Jesus, der ist lang. Und Gott hat nie versprochen, dass er einfach sein wird. Es kommen Anfechtungen. Vielleicht in der Anfangszeit noch nicht, aber irgendwann kommst du in die Phase rein, wo dein Glaube angefochten wird werden. Du hast wollen in der Kraft von Gott leben, bist voll überzogen gewesen und jetzt erlebst du plötzlich Niederlagen. Du entdeckst, dass in deinem eigenen Leben so viele Sachen noch nicht so sind, wie du gerne wettest. Du erlebst Niederlagen, du tappst in Sachen rein, wo du eigentlich gedacht hast, das wette ich gar nicht mehr. Du merkst, wie in dir manchmal Gedanken aufsteigen, gemeine, unmögliche Sachen. Und während du mit dir selber vielleicht zu kämpfen hast, kommen noch von außen an der Arbeitsstelle Druck und Zwang, Veränderungen. So langsam schwindet der Mut. Du betest und hoffst, aber Gott greift wie irgendwie nicht ein und dann irgendwann lässt du die Flügel hängen. Dann merkst du, dass du auf dem Weg mit Gott auch einsam werden kannst. Niemand versteht dich wirklich. Und so wirst du immer mutloser. Der Kontakt zu Gott wird dir so ein bisschen fad. Das Beten ab und zu vielleicht bringt ja nicht so viel. Und du merkst gar nicht, dass da der Gegner von Gott bei dir am Werk ist. Dann alles, was mit Anfechtung zu tun hat oder wo so ein bisschen einen Deckel auf deinen Glauben anlegen, dass du ja den Glauben so ein bisschen zurückhalten oder überhaupt aufhörst, das hat es letztlich doch immer mit dem Fürst von der Finsternis zu tun, mit dem Teufel. Der will nicht, dass irgendein Mensch anderen Menschen hilft auf dem Weg zu Gott. Der will nicht, dass du und ich mutig den Weg mit Gott gehen. Der unternimmt alles, dass du und ich mutlos werden. Der will uns entmutigen, das ist seine Waffe, uns alle mutlos machen. Und schließlich, wenn ein Kind von Gott ganz resigniert und mutlos ist, dann spielt der Karten aus und ratet, was quälst du eigentlich noch? Rühr das Ganze doch über Bord, das bringt ja sowieso alles nichts. So wie bei Jeremia. Da kommt Frust raus. Nein, jetzt ist es genug. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr an Gott denken, ich will nicht mehr mit ihm reden, ich will nicht mehr mit ihm leben. Unheimlich. Ein Mann wie der Jeremia, der von klein auf in dem Glauben aufgewachsen ist, jahrelang mit Gott unterwegs ist, erfährt die Anfechtung von einem Angefochtenen. Ich will nicht mehr mit Gott leben. Ich mache Schluss mit Gott. Ich rühre alles über Bord. Hey, aber nein, das kann doch nicht sein. Ich höre jetzt schon so die Stimmen, die inneren. Vielleicht sind es so die religiösen Stimmen, die sagen, so etwas kann nicht sein. Nein. Ein Christ, der hat immer fröhlich zu sein. Der hat immer Kraft von Gott. Sönnig Anfechtungen. Nein, Resignation. Ein Christ gibt nie auf. Der ist immer gut gelaunt. Der folgt Jesus immer mit Freude nach. Das tönt ja noch gut, gell? Das wollen wir ja alle. Es ist irgendwie wie so ein Level, wo man sagt, ja, das wäre doch schön. Und manche Christen glauben das und vermitteln das auch so. Aber die Bibel beschreibt uns, dass es auch Momente gibt, wo es ganz, ganz anders sein kann. Und dass das nicht falsch ist und nicht schlecht ist, sondern völlig okay ist. Wir müssen anerkennen, in so ein tiefes Loch kann selbst ein Mann wie der Jeremia hineinfallen, wie mehr du und ich. Erschütternder Augenblick, wo der Jeremia sich vornimmt, ich mache Schluss. Ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr von ihm reden. Ich habe mir so vorgestellt, es wäre doch angenehmer gewesen für ihn, er hätte einfach mal einen Kompromiss mit Gott geschlossen. Er hätte ja mit Gott ein bisschen reden können und seinen Verstand einschalten und Gott einen Vorschlag unterbreiten. Du weißt ja ein bisschen, was ein Kompromiss ist. Da streiten sich zwei darum, ob der Gartenhag in der Mitte von ihrem Land, also so in der Mitte oder ein bisschen mehr links oder rechts, und dann prozessieren sie ihr das ganze Geld weg und am Schluss machen sie einen vernünftigen Kompromiss. Sie lassen den Hag genau in der Mitte, dort, wo er war. Oder? Der Jeremia hätte doch nicht gerade so extrem reagieren müssen. Es hätte doch genügt, wenn er einfach ein bisschen gemässigt, ein bisschen heimlich seinen Glauben an Gott weitergepflegt hat. Weißt du, einfach so als Stuhlwärmer im Gottesdienst ansitzen und den Stuhl ein bisschen wärmen. Aber anderen Jesus lieb machen, das müsste ja nicht. Aber wir müssen verstehen, der Jeremia, der ist an der Front gestanden. Der hat dort gekämpft, was am meisten gerebelt hat. Dort, wo der Einbruch war vom Licht in die Finsternis. Dort, wo Jesus als Licht, könnte man sagen, reingegangen ist zum Teufel in die Finsternis. Die Stellung an der Front hat ihn Mühe gemacht. Jetzt gerade nicht aufhören, sondern einfach von der Front zurückziehen und für die nächsten Jahrzehnte in den hinteren, ruhigeren Gefilden sich zurückzuziehen. Sich nicht mehr als Prophet erkennen geben, einfach stumm bleiben, Toleranz üben gegenüber allen Menschen in der Gesellschaft, auch wenn sie ins Verderben laufen, ist doch gleich. Den Pfarrer mal zum Nachtessen einladen und zur Beruhigung merken, dass er es nicht so ernst nimmt mit Gott. Allerdings, die Bibel nimmt man immer seltener zur Hand. Das Beten wird kraft- und bedeutungslos. Der Kontakt zu Gott wird rar. Gottes Wille verliert an Bedeutung. So ein Kompromiss, als Bild gesprochen, gleicht ein bisschen der Ruine vom Tempel in Jerusalem, wo die Römer 70 nach Christus nach der Zerstörung abgezogen sind. Früher sind in dem Tempel Gott Opfer gebracht worden, Lobgesänge gesungen worden, Bußgebet da worden. Aber jetzt ausbrennt die Ruine. Der Teufel ist zufrieden und freut sich darüber. Kehren wir nochmal zum Jeremia zurück. Er sagt, wo sind wir denn da? Bin ich da irgendwo? Hast du mich irgendwo ausgeschaltet? Also ich müsste Vers 9 haben. Dort heisst, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr länger, da, genau, wenn ich mir vornehme. Ich will nicht mehr an Gott denken und nicht länger in seinem Namen reden. Aber, und jetzt kommt dann etwas Merkwürdiges. Dann sagt er, dann brennt dein Wort im einen Inneren wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Und wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt geht es dann so weiter, das heisst auch ein bisschen anders, das ist von der Hoffnung für alle die Übersetzung, wörtlich würde es heissen, ich bemühte mich, es auszuhalten. Vielleicht verstehst du etwas, von was er da redet. Das Gewissen, das innerlich doch unruhig ist, anfängt zu brennen und man einfach nicht so einfach drüber hinweggehen. Man versucht es zwar auszuhalten, aber innerlich merkt man, es geht doch nicht. Manchmal kann man, wenn man eine gewisse Zeit lang das aushaltet, warten, bis es auslöscht. Zu dieser Stelle sagt der Reformator von Genf, der Calvin, so ernst, wir müssen darum besorgt sein, dass wir in unserer Trägheit nicht die innere Glut auslöschen. Wie ist es mit Jeremia gegangen? Er sagt, ich habe mich bemüht, es auszuhalten, aber ich habe es nicht ausgehalten. Also er ist zurück an die Front. Der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, verkündigen, geh hin, dem ist er treu geblieben. Im nächsten Kapitel, im Kapitel 21, lesen wir gerade, wie er zum höchsten Regierungsbeamten oder Beamten, zum Regierungschef geht und die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, überbringt. Und das war keine einfache Botschaft. Also er ist wieder zurück in den Kampf. Aber Achtung, dass er zurück in den Kampf ist, das ist nicht einfach druck, zuck, zack, so gegangen, sondern das allererste, was er gemacht hat, ist, er hat sich Gott in die Arme geworfen. Der ganze Frust von der Seele wirklich runtergerät, zu Gott hingerät. Gott den ganzen innere Frust einfach so angelegt. Also ich lese euch mal Vers 14 bis 18, verschrecken nicht, was er da alles sagt. Mal hören, was er zu Gott sagt. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte, soll für immer vergessen werden. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Nachricht brachte, du hast einen Sohn bekommen. Es möge ihm ergehen wie den Städten, die der Herr erbarmungslos vernichtet hat. Schon am Morgen soll er Schreckensschreie hören und am Mittag Kriegsalarm. Wäre ich doch im Mutterleib gestorben, dann wäre meine Mutter mein Grab geworden und für immer schwanger geblieben. Warum nur bin ich geboren? Um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt? Um jeden Tag nur Schimpf und Schande zu ernten? Also, wenn man das hört, dann muss man fast sagen, das sind ja fast gotteslästerliche Worte, die er da ausdrückt. Er wirft Gott eigentlich mal alles, seinen ganzen Frust, einfach mal hin. Und dann kommt er wieder auf die Beine. Also, ich kann mir das einfach nur so erklären. Er merkt da drin, Gott wird gar nicht mein Gegner, wenn ich ihm vorbehaltlos einfach meinen ganzen Frust sage. Wenn ich alles gegenüber Gott einfach offen ausspreche, bedeutet das nicht, dass sich Gott von mir abwendet, sondern umgekehrt, Gott wendet sich mir zu. Er sieht mich in meiner Not. Ich gehöre für ihn dann nicht zu denen, die zum Abfall zählen, sondern umgekehrt. Er wird Beziehung mit mir auf. Gottes Liebe und Treue ist für mich da. Unabhängig von dem, wie ich mich fühle. Das ist absolut heilsam. Wenn du das einmal erlebt hast, dass du merkst, Gottes Liebe und Treue ist für mich da, unabhängig von dem, wie es mir gerade geht. Auch wenn ich mich total gefrustet gegenüber Gott fühle und ihm alles sage, das belebt wieder neu. Und das wünsche ich dir, dass du das erleben darfst, erfahren darfst, dass Gottes Liebe und Treue in allen Lebenslagen für dich da ist. Nicht nur in den schönen, guten, in den wunderbaren, sondern genau in den Tiefpunkten, vielleicht sogar besonders dort. Das kann dich wieder ganz neu beleben. Und vielleicht wünschst du das plötzlich Mut, zurück an die Front zu gehen. Bei Jeremia war das so. Und ich wünsche mir das für mich und dich auch, immer wieder neu. Weil ich denke, wir alle werden immer wieder Phasen haben in unserem Leben, wo es einfach nicht nur himmelhoch jauchzend ist, zum Teil vielleicht wirklich zu Tode betrübt. Und dann zu erfahren, wie Gottes Liebe und Treue trotzdem da ist. Und wenn ich mit ihm einen Gesprächspartner habe, der offen mir zulässt, auch wenn ich ganz schlimme Sachen ausdrücke und ihm gegenüber sage, dass wir in den Tiefpunkten von unserem Glaubensleben zu Gott flüchten und seine heilsame Gegenwart erleben dürfen, das wünsche ich uns allen. Weil so können wir Kraft und Mut schöpfen. Der Wesley, einer der grössten Erweckungsprediger aller Zeiten, der hat mal gesagt, gebt mir 100 Leute, die für Gott brennen, und ich werde mit ihnen die Welt verändern. Ich möchte dich bitten, heute Morgen einfach zu überlegen, wo stehe ich? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Was will ich Gott jetzt ausdrücken? Was will ich ihm jetzt sagen, die jetzige Situation von meinem Leben? Wenn einen ganz kurzen Moment einfach so ein bisschen die Stille geniessen und das Gott sagen, was uns jetzt einfach gerade innerlich bewegt oder beschäftigt.